Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Figurine Europe.
Europäische Ansichten.
Lice Europe.
Für mich ist es immer so, ich möchte völkerverbindend sein.
Ростовчанин Капустин очень достоин для формирования такого образа.
Der Rostover Kapustin ist ein sehr würdiges Vorbild, dem die junge Generation nacheifern sollte. Seine gesunde Lebensweise, seine Gelehrtheit, sein Streben nach Wissen, das Vermögen, anderen die Hand zu reichen. Er hat mit einer großen Entscheidung der Menschheit gedient und Zivilisten gerettet.
Вот такое вот масштабное принятое решение вот в пользу человечества и спасения вот мирных жизней.
20 лет.
Mein Sohn lebt seit 20 Jahren in Moskau, besaß aber lange keine eigene Wohnung. Irgendwie hat Angela Merkel davon erfahren, dass der Sohn Kapustins keine Wohnung hatte. Sie begann, in ihrem Büro auf und ab zu gehen und regte sich auf. Wie kann das sein? Ich rufe jetzt die russische Führung an.
Die wichtigsten beiden Länder in Europa entwickeln sich so auseinander, wie es nicht gut ist für uns alle. Und da kann ich nichts gegen machen. Das hat mich bedrückt.
Ruhmlose Helden. Ein Flugzeugabsturz und die Tücken deutsch-russischer Verständigung. Gesichter Europas mit Reportagen von Gesine Dornblüt und Thomas Franke. Durch die Sendung führt Frederik Rother. Herzlich willkommen. April 1966, ein Mittwoch. An dem Tag sind die sowjetischen Piloten Boris Kapustin und Juri Janow mit ihrem Jagdbomber über West-Berlin unterwegs. Ein Überführungsflug, Routine, bis die Triebwerke versagen. Ihr Befehl lautet, Schleudersitz benutzen. Aber die beiden Piloten blieben im Flugzeug, bis es am Ende in den Westberliner Stößensee fiel. Und sie opferten womöglich ihr Leben, um zu verhindern, dass der Jet führerlos in ein Wohngebiet stürzt. Trotzdem wurden die Piloten in Ost- und Westdeutschland und auch in der Sowjetunion nur halbherzig geehrt. Durch Zufall sind Gesine Dornblüt und Thomas Franke vor einigen Jahren auf eine Gedenkplatte gestoßen, nahe der Absturzstelle, und sie begannen zu recherchieren. Sie fanden die Witwe von einem der Piloten in Russland, sie stießen auf junge Menschen in Russland, die den beiden Piloten dort heute ein Denkmal setzen wollen. Das Thema nahm Fahrt auf, befeuert auch durch zwei Sendungen im Deutschlandfunk. Die Geschichte bewegt die Menschen. Viele Hörerinnen und Hörer haben sich bei uns gemeldet, darunter auch der ehemalige Feuerwehrtaucher Klaus Abraham, der damals als einer der ersten an der Unglücksstelle war. Und es geht dabei längst nicht mehr allein um die Umstände des Absturzes 1966. Es geht um die Verständigung zwischen Russen und Deutschen und um die Schwierigkeiten dabei.
Guten Tag.
Hallo.
Ja,
das ist hier.
Klaus Abraham wohnt in einer Waldsiedlung in der Nähe von Potsdam. Nach der Pensionierung hat er sich hier mit seiner Frau ein Einfamilienhaus gebaut. Abraham ist Mitte 80, kräftiger Händedruck, kurzärmeliges Polohemd, ein Lachen im Gesicht. Der Kaffeetisch ist gedeckt, es gibt Baumkuchen und Klaus Abraham hat eine Mappe mit Schwarz-Weiß-Fotos bereitgelegt von der Unglücksstelle im Stößensee. Teile des Flugzeugwracks auf einem Ponton, daneben Soldaten auf einem Boot, Feuerwehrmänner in dunklen Uniformjacken, Taucher.
Hier sind auch die Taucher, das sind wir da, ja, die da tauchen.
Einer von ihnen steigt in voller Montur mit aufgeschraubtem Metallhelm eine Leiter ins Wasser hinunter.
Welcher der Taucher sind Sie denn?
Also die da drei oben, die da draufstehen, da bin ich nicht bei. Ich könnte der sein auf der Leiter.
1966 war Abraham schon seit 6 Jahren bei der Westberliner Berufsfeuerwehr. An jenem 6. April hatten sie gerade eine Übung, als die Alarmsirenen schrillten.
Und dann hieß es, da ist ein Flugzeug abgestürzt. Passagiermaschine wurde dann irgendwann erzählt, ja, wusste ja keiner, was da los ist, nicht? Das war ja direkt mitten im See. Und sie haben nur gesehen, dass da, also hinten das Leitwerk, das guckte noch so raus, ja? Und die Spitze war weg. Ja?
Der Stößensee ist nicht groß, eher eine Ausbuchtung der Havel. Nur 350 Meter breit und vor allem flach.
Dann sind wir runter. 3 bis 4 Meter tief ist das Wasser da ungefähr, müssen Sie sich vorstellen, ja. Aber Sie haben eine Schlammschicht, die ist etwa bestimmt 2 Meter. Also ist Wahnsinn, ja. Also sowas. Sie sind nur im Schlamm, also Sie haben ja überhaupt nichts gesehen. Wir sollten an die Kanzel ran. Ja, wenn die Kanzel nicht da ist und in dem Schlamm, da finden Sie keine Kanzel. Der muss also richtig so steil runtergekommen sein.
Abraham ahnte nicht, dass es sich bei dem Wrack im Schlick um einen damals hochmodernen, neu entwickelten sowjetischen Kampfjet handelte, den im Westen noch niemand zu Gesicht bekommen hatte. Und er ahnte auch nicht, dass hochbrisante geheime Elektronik an Bord war. Ein Sechser im Lotto für die Westmächte. Berlin war damals in Sektoren geteilt und hier waren die Briten zuständig. Sie bestellten einen Kran, um das Wrack zu heben.
Ganz Berlin hat darüber geredet und gesprochen. Also das war wirklich so einschneidend. Wie konnte eine russische Maschine so ins Stößensee abstürzen? Was hat das für Folgen? Ne? Das ist ja dann immer gleich mit Folgen, ist das ja dann immer verbunden. Ne?
1966 war die Angst vor einem dritten Weltkrieg groß. Nicht mal 5 Jahre zuvor war die Berliner Mauer gebaut worden. Im Jahr danach schlitterte die Welt in der Kuba-Krise knapp an einem Atomkrieg vorbei. Willy Brandt, beim Absturz regierender Bürgermeister von Berlin, äußerte in einer Fernsehansprache Dankbarkeit gegenüber den sowjetischen Piloten. Sie hätten ihr Leben geopfert, damit das Flugzeug nicht in dicht besiedelte Wohngebiete stürzte. Dabei war nicht klar, ob das so stimmte.
Er wollte keine Verschärfung der Situation. Also reden, nicht kämpfen, sondern reden. Aber ich sag mal, das war die richtige Politik, das war das Richtige. Ne? So, wir gehen mal hier durch gleich.
Klaus Abraham will etwas zeigen und führt uns in den Keller.
Und hier ist der Feuerwehrkeller.
In der Ecke steht ein alter Taucheranzug, an der Wand hängt ein Werbeplakat der Berliner Feuerwehr. Ein Beruf für ganze Männer, komm auch du zu uns.
Ihr seht schon, also hier geht's los, ja?
Medaillen und Abzeichen hat Abraham auf rotem Samt drapiert. Auch ein Wimpel der polnischen Gewerkschafts- und Freiheitsbewegung Solidarność ist dabei.
Mit denen haben wir geredet und die haben uns jeder so einen Wimpel geschenkt.
Schließlich holt er ein etwa DIN A5 großes gebogenes Stück Metall hervor.
Soll ich hier mal zeigen, ja?
Ja, bitte.
Ein Teil des Wracks.
Ich bin getaucht und dann auf einmal habe ich dieses Stück Blech gefunden. Ein kleines Souvenir ist ja nicht Staatsgeheimnis. Also wir haben dann einfach gesagt, pff, und ich habe eben das Stück Blech mitgebracht.
Er möchte es gern der Witwe des Piloten überreichen.
Für mich ist es immer so, ich möchte völkerverbindend sein.
Wladislawowitsch Kapustin und Juri Nikolajewitsch Janow, so hießen die beiden sowjetischen Piloten, die damals 1966 abstürzten. Und diese Namen stehen eben auf der Gedenktafel am Stößensee in Berlin. Gesine Dormlüt, Sie haben ja jetzt ganz viel recherchiert über diese Geschichte, auch über die beiden Piloten. Was waren das für Menschen?
Das waren 2 junge Männer, beide gerade mal 34 Jahre alt. Und beide waren stationiert in der DDR bei der Westgruppe der Sowjetarmee. Und zwar in Fino in der Nähe von Eberswalde in Brandenburg. Sie haben dort in einer Fliegersiedlung gewohnt, direkt am Flugplatz. Sie waren mit Familien da. Das war übrigens was Besonderes, denn die einfachen Soldaten, die durften ihre Familien nicht mitbringen. Die beiden durften das aber.
Jetzt lernen wir gleich Galina Kapustina kennen. Das ist die Witwe von einem der Piloten, von dem Piloten Kapustin. Die lebt in Rostow am Don, einer Stadt im Süden Russlands. Wie haben Sie die denn gefunden oder wie haben Sie das überhaupt rausbekommen?
Das war deshalb einfach, weil Galina Kapustina zwar schon über 80 ist, aber trotzdem immer noch sehr aktiv ist. Sie geht nämlich in Schulen und auch an die Universität und erzählt da von ihrem Mann, beziehungsweise besser gesagt von der Heldentat ihres Mannes, so nennt sie das nämlich immer. Und weil sie so aktiv ist, gibt es auch Berichte in russischen Medien und so habe ich sie gefunden.
Und sie wollte direkt mit Ihnen sprechen?
Sie war ganz begeistert, als ich sie 2018 angerufen habe. Galina Kapustina mag Küsschen und Umarmungen. Sie ist Mitte 80 und gerade ein paar Tage im Krankenhaus von Rostov am Don, um sich durchchecken zu lassen. Schon am Telefon hat sie sich sehr über das Interesse an der Geschichte ihres Mannes gefreut. Sie holt mich am Eingang ab, hakt sich bei mir unter und lotst mich am Pförtner vorbei zum Fahrstuhl. Galina Kapustina mag auch Selfies. Wir setzen uns auf eine Bank im Flur vor der Station. Dann stecken wir die Köpfe zusammen und machen ein Foto. Dann erzählt sie von früher. Sie hätten gut gelebt in der DDR bei der Westgruppe der Roten Armee.
In der Luftwaffe waren die Deutschen und unsere Leute befreundet. Wir hatten gemeinsame Abende, Treffen mit Familien. Wir haben Freundschaften geschlossen.
Die Familien der Flieger lebten für sowjetische Verhältnisse privilegiert. Die Kapustins hatten es besonders gut getroffen. Sie wohnten im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte in einer Siedlung am Ortsrand von Fino. Die kleinen Häuser waren vor dem Zweiten Weltkrieg für Arbeiter und ihre Familien gebaut worden. Die sowjetische Armee hat sie nach dem Krieg beschlagnahmt. In den Gärten wuchsen Apfelbäume, der Flugplatz war in Fußnähe.
Einmal sind wir aus dem Heimaturlaub zurückgekommen und unsere Nachbarn in Fino hatten unsere Wohnung unter Wasser gesetzt. Für uns wurden zwei deutsche Handwerker bestellt. Ich hatte immer, wenn wir wiederkamen, Gastgeschenke dabei. Dinge, die es in Deutschland nicht gab. Die Leute mochten unser Konfekt, das aus der Fabrik Bolschewik. Und sie haben ja immer Bier getrunken. Dazu hatte ich unseren getrockneten Fisch aus dem Don. Als sie den probiert haben, sagten sie,
Frau Galia, Rybka, Rybka.
Über den Fisch haben wir Freundschaft geschlossen. Sie haben die Wohnung bestens renoviert. Wir haben überhaupt keine schlechten Erfahrungen mit den Deutschen gemacht.
Und der Flugzeugabsturz ihres Mannes? Für Galina Kapustina steht außer Frage, dass ihr Mann sich in den wenigen Sekunden nach dem Ausfall der Triebwerke bewusst entschied, sich trotz anderslautenden Befehls nicht selbst mit dem Schleudersitz zu retten. Und dass er das Flugzeug mit schier übermenschlichem Geschick direkt in den schmalen Stößensee lenkte.
Er hatte einen echten russischen Charakter.
Sie zitiert ein Sprichwort. Es besagt, sich in schwierigen Zeiten für andere zu opfern.
Das liegt uns im Blut.
Die beiden verunglückten Piloten wurden in der Sowjetunion mit militärischen Ehren bestattet. Die Würdigung aber blieb halbherzig. Kapustin und Janow erhielten posthum lediglich den Rotbannerorden. Der wurde damals nahezu inflationär verliehen. Der Grund? Dem Feind fiel wertvolle geheime Technik in die Hände. Aus Sicht der Militärführung wog das schwerer als das Retten von Menschenleben.
Das Interesse an der Heldentat ist zurzeit sehr groß. Der Patriotismus war bei uns ja in den letzten Jahren auf Null gesunken. Es ging immer nur um Geld, Geld, Geld und Karriere. Jetzt ändert sich das wieder. Ich gehe auch oft in patriotische Jugendclubs.
Sie strahlt aus ihren tiefliegenden, sanften, braunen Augen.
Wenn die Schüler von der Heldentat gehört haben, ändern sie ihre Einstellung zum Leben. Sie durchleben die Heldentat selbst. Sie fühlen sie.
Von Deutschland hat Kapustina eine hohe Meinung. Die Deutschen hätten sich, so glaubt sie, anders als die Russen, all die Jahre an Kapustin und Janow erinnert, hätten das Gedenken an sie hochgehalten. Jedes Berliner Kind habe von der Heldentat gehört. Eine russische Zeitung schrieb, Hunderte Berliner würden immer am Jahrestag des Absturzes an einem Gedenkstein für Kapustin und Janow Blumen niederlegen. Das stimmt nicht. Doch Kapustina glaubt, dass die Deutschen ihrem Mann bis heute dankbar seien. Mehr noch.
Mein Sohn lebt seit 20 Jahren in Moskau, besaß aber lange keine eigene Wohnung. Irgendwie hat Angela Merkel davon erfahren, dass der Sohn Kapustins keine Wohnung hatte.
20 лет в Москве.
Sie begann, in ihrem Büro auf und ab zu gehen und regte sich auf. Wie kann das sein?
Как это? Как это? У сына Капустина 20 лет нет квартиры? Как это? Тогда будем так поступать. Я созвонюсь с руководством.
Ich rufe jetzt die russische Führung an. Und wenn Sie dem Sohn Kapustins innerhalb von einem Monat keine Wohnung geben, kaufe ich ihm persönlich eine. Im Zentrum Moskaus, von meinem eigenen Geld. Aber das wird dann die ganze Welt erfahren. So stand es bei uns in der Zeitung. Und was glauben Sie? Zwei Wochen später ruft mein Sohn mich an und sagt, Mama, ich habe eine schöne Wohnung bekommen. Merkel hat ihm die Wohnung verschafft.
Das, was Galina Kapustina sagt, dass die ehemalige Kanzlerin Merkel quasi geholfen hat, eine Wohnung zu finden für ihren Sohn in Moskau, das klingt alles etwas schräg. Was ist denn da dran?
Naja, nicht viel. Also der Sohn ehemaliger Militär erhielt die Wohnung im Rahmen eines Wohnungsbauprogramms der Stadt Moskau für Militärangehörige. Das ist eine Wohnung des Verteidigungsministeriums. Aber Galina Kapustina hat es nicht fantasiert oder sich ausgedacht. So stand das tatsächlich in einer russischen Boulevardzeitung.
Das ist richtig, genau, in der Komsomolskaja Pravda, die eine große Auflage hat. Wir haben das gefunden, diesen alten Artikel. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, aber sie war so enthusiastisch über Angela Merkel und sagt, sie ist, haben wir ja gehört, praktisch ein Familienmitglied. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass das so nicht ist. Ich habe das Gefühl, ich kann sie da nicht verletzen.
Das ist immer ein Dauerproblem dieser Recherche, dass einfach Erwartungen da sind und gerade bei Galina Kapustina sich Dinge festgesetzt haben über Denkmäler, die es für ihren Mann in Deutschland gibt.
Das heißt, es gibt zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Absturz und die Folgen.
Es gibt unterschiedliche Sichtweisen und vor allen Dingen gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wie damit umgegangen wird. Es ist einfach so, dass viele Menschen in Russland ein verkehrtes oder ein verzerrtes Deutschlandbild haben. Und bei Galina Kapustina, die ja nun vor fast 60 Jahren in Deutschland war, in der DDR damals, da merkt man das eben ganz stark. Da hat sich einiges eben einfach gebildet an Vorstellungen über Deutschland und vom Umgang mit dieser ganzen Geschichte in Deutschland, was nicht so viel mit der Wirklichkeit gemein hat.
Ja, Helden in der Sowjetunion, das war ja damals ein großes Thema. Ideologisch war es wichtig. Es gab Statuen und Denkmäler von all den Männern und vielleicht auch Frauen, die geehrt werden sollten. Wie ist das denn im heutigen Russland?
Jetzt sind Helden wieder gefragt in Russland. Nicht nur aus der sowjetischen Zeit, auch noch viel weiter zurück aus der Zarenzeit. Es gibt eine große patriotische Welle, die staatlich auch gefördert wird. Und da passen natürlich so Personen wie Kapustin und Janow hervorragend mit hinein.
In Russland ist es total gängig. Wenn einer was Schönes macht, auch sei es im Freundeskreis, dann sagen die Leute, oh, Geroi, Held. Ja, das ist etwas Normales. Dazu kommt, dass mit der sowjetischen Vergangenheit, so verbrecherisch sie auch immer gewesen sein mag, nicht gebrochen wurde. Das heißt, diese Denkmäler stehen überall rum, die ganzen Lenin-Denkmäler sind noch da, die ganze Metro ist voller Heldengeschichten, voller Verherrlichung auch der Sowjetunion. Das heißt, es hat nie ein kritisches Hinterfragen der eigenen Geschichte gegeben und das wird ja jetzt auch massiv administrativ verhindert, dass das stattfindet, eine Aufarbeitung der eigenen Geschichte.
Naja, und wir haben bei unserer Geschichte halt massiv Glück gehabt, dass es zufällig eben gerade eine patriotische Jugendorganisation gibt in Rostow am Don, die sich die Erinnerung an Kapustin und Janow auf die Fahnen geschrieben hat. Das ist insbesondere eine junge Historikerin, Anastasia Moiseeva. Sie ist praktisch so eine Art Ziehtochter oder Enkelin inzwischen von der Witwe Galina Kapustina. Die beiden sind eng befreundet und die junge Frau Anastasia Moiseeva betreibt seit einigen Jahren eben das Projekt, diesen beiden Piloten ein großes Denkmal zu setzen in Rostow am Don. Und ich habe sie auch getroffen, 2018, als ich auch die Witwe getroffen habe in Rostow am Don. Und sie hat mir den Ort gezeigt, an dem dieses Denkmal entstehen soll. Wir sind da zusammen mit dem Taxi hingefahren. Wissen Sie, wer Kapustin war?
Kapustin? Ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht an ihn. Meiner Meinung nach ein Held der Sowjetunion.
Er ist kein Held der Sowjetunion. Brezhnev hat Kapustin diesen Ehrentitel verweigert, weil der sich einem Befehl widersetzt hat. Der Befehl lautete, sich mit dem Schleudersitz zu retten. Das Flugzeug wäre dann auf die Stadt gefallen. Die Heldentat dieses Menschen liegt in etwas anderem. Er hat mit seinem Co-Piloten Janow am 6. April 1966 ein sowjetisches Flugzeug überführt, aus Fino nach Köthen. Dabei haben beide Motoren versagt und sie haben das eigene Leben geopfert und wie durch ein Wunder das Flugzeug von der Stadt abgewendet und sind bis zu einem Damm am Stößensee gekommen.
Und sind gelandet?
Sie haben es über den Damm geschafft und sind dann umgekommen. Sie haben den Schleudersitz nicht betätigt, weil ihnen klar war, dass das Flugzeug dann ins Trudeln kommen würde und unklar gewesen wäre, wohin es stürzt.
Deshalb habe ich gedacht, dass er ein Held der Sowjetunion ist. Also hat er die Auszeichnung nicht bekommen.
Wir wollen, dass er postum den Titel Held Russlands bekommt.
Und? Schaffen Sie das? Das ist klasse.
Und wir wollen ein Denkmal für ihn bauen, in der Kapustinstraße, die ja nach ihm benannt ist. Meine Freunde haben mir schon zweimal zum Geburtstag gewünscht, dass ich das schaffe.
Das Taxi biegt in ein Neubauviertel ein. Auf der einen Seite moderne Hochhäuser, gegenüber ein Park mit einem Steilufer. Dazwischen die Kapustinstraße, unten ein Stausee.
Das ist der Park der Freundschaft. Hier gehen viele Leute mit Kindern spazieren. Und nebenan sind viele Institute und Schulen. Es ist ein belebter Platz.
Und der richtige Platz für einen sowjetischen Helden, wie Anastasia Moiseeva meint. In Russland liegt es im Trend, sich mit den guten Seiten der Sowjetunion zu beschäftigen. Der Terror des Staates gegen die eigene Bevölkerung wird kleingeredet.
Ich bin nicht einverstanden, dass die Sowjetunion ständig als rotes, totalitäres, hartes Regime bezeichnet und in den Dreck gezogen wird. Die Sowjetunion hat viele bekannte Gelehrte und viele Entdeckungen hervorgebracht. Die Russische Union, Verzeihung, die Sowjetunion, war die zweitgrößte Wirtschaft der Welt. Sie hatte den weltweit größten Anteil an Menschen mit Hochschulabschluss. Unsere sowjetischen Bürger waren die belesensten der Welt. Deshalb denke ich, das Auseinanderbrechen der Sowjetunion war die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts. Ja, es gab Krisenerscheinungen. Aber dennoch, in der Sowjetunion waren die Menschen einander Freunde und Brüder.
Sie spricht wie Präsident Putin, wörtlich. Eine Treppe führt hinunter zu dem Stausee. Am Ufer liegen Boote, eine Wasserskianlage zieht Menschen im Kreis über den See. Der perfekte Ort für das Pilotendenkmal, findet Anastasia Moiseeva.
Ростовчанин Капустин очень достоин для
Der Rostower Kapustin ist ein sehr würdiges Vorbild, dem die junge Generation nacheifern sollte. Seine gesunde Lebensweise, seine Gelehrtheit, sein Streben nach Wissen, das Vermögen, anderen die Hand zu reichen. Er hat mit einer großen Entscheidung der Menschheit gedient und Zivilisten gerettet.
Я еще не в угаре, не втиснулся в роль. Как узнаешь в ангаре, кто раб, кто король, кто сильней, кто слабей, кто плохой, кто хороший, кто кого допечет, допытает, дожмет, летуна самолет, или наоборот, на земле притворилась машина святошей.
Ein halbes Jahr, nachdem wir uns in Rostow am Don gesehen haben, treffe ich Anastasia Moiseeva in Moskau. Sie bringt mich zu einem Bildhauer, dessen kleines Atelier steht voller Skulpturen von Soldaten. Andrei Karabzow ist Anfang 30 und berühmt. Er hat diverse patriotische Monumente für die mächtige russländische militärhistorische Gesellschaft entworfen. Die Organisation kümmert sich darum, das Militär populär zu machen und den Patriotismus in der Bevölkerung zu festigen. Sie betreibt unter anderem das Projekt Monumentale Propaganda, es heißt wirklich so. Seit 2012 hat sie mehr als 250 Denkmäler errichten lassen. Von Karabzow stammt auch der Entwurf für den Soldaten von Rzeszów, einen 25 Meter hohen Soldaten aus 80 Tonnen Bronze. Präsident Wladimir Putin weihte das Denkmal zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs ein. Andrei Karabzow hat auch ein Denkmal für die beiden Piloten Kapustin und Janow entworfen. Er erzählt, wie er Kapustins Witwe traf.
Ich war in Rostow am Don, um dort eine andere Gedenktafel zu enthüllen. Bei der Gelegenheit habe ich Anastasia getroffen. Und sie hat mich zu Galina Andrejewna gebracht. Die Begegnung hat mich wirklich berührt. Und zurück in Moskau habe ich sofort mit dem Entwurf begonnen.
Andrei Karabzow kramt Teebeutel aus einer Plastiktüte. Er räumt eine Ecke auf einem Podest frei, stellt Würfelzucker und eine Packung Kekse dazu. Den Entwurf des Pilotendenkmals muss er erstmal aus der Abstellkammer hervorholen.
Kapustin, da. Janow. Janow,
da. Das Modell ist vielleicht einen halben Meter hoch und eingestaubt. Zwei Männer mit akkurat gescheitelten kurzen Haaren. Sie tragen Fliegerjacken. Ihr Blick ist entschlossen nach vorn gerichtet. Einer der beiden hebt die rechte Hand, als würde er beim Blick in die lichte Zukunft der UdSSR von der Sonne geblendet.
Andrei hat die Pose gut getroffen. Der erhobene Arm, der zielgerichtete Blick in die Ferne. Das drückt etwas Lebensbejahendes aus. Man fühlt Leben, nicht Trauer. Man will näher herantreten. Das Denkmal weckt Interesse.
Man soll sich ja nicht selbst loben, aber das Modell gefällt mir wirklich. Man spürt die damalige Zeit. Ich weiß nicht, wie mir das gelungen ist. Aber mir scheint, es ist wie eine Zeitmaschine. Man schaut direkt in die Sowjetunion. Ich finde es immer interessant, Menschen abzubilden. Helden. Es gilt, den Moment herauszuarbeiten, in dem jemand entscheidet, sich zu opfern. Für seine Familie, für die Heimat.
Близких людей или ради блага Родины.
Der Selbsterhaltungstrieb ist dem Menschen ja angeboren. Es ist schwer, in Worte zu fassen, was einen Helden bewegt, wenn er ihn überwindet und sich für etwas Größeres opfert.
Karabzow hat das Modell aus eigener Tasche finanziert. Zum Zeitpunkt unseres Treffens versucht Anastasia Moiseeva schon seit Jahren, Geld von staatlichen Stellen oder privaten Sponsoren für das Denkmal zu organisieren. Sie hat sich auch an die russländische militärhistorische Gesellschaft gewandt, aber noch keine Antwort. Dennoch ist sie fest davon überzeugt, dass das Denkmal kommt.
100%. Es ist nur eine Frage der Zeit. Normalerweise ist es ja so, dass zuerst ein Geldgeber da ist und der gibt dann einen Entwurf nach seinen Vorstellungen in Auftrag. Bei uns ist es anders. Bei uns kommt die Initiative von unten. Besonders junge Leute in Rostov, mit denen ich zu tun habe, wollen das Denkmal. Und auf der Basis suchen wir Geldgeber für einen schon fertigen Entwurf. Aber ich denke, wir schaffen das.
Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрильи служили друзья. И было на службе, и в сердце.
Damals mit dem Flugzeugabsturz im Westberliner Stößensee ging ja auch sowjetische Militärtechnik verloren und die sowjetische Führung war dementsprechend zurückhaltend, wenn es darum ging, die Piloten, die sich ja womöglich sogar geopfert hatten, groß zu ehren. Dennoch ist es so, dass dieses Thema, dieser Absturz in einem Schlager besungen wurde. Thomas Franke, worum geht es denn in diesem Lied?
Ja, das Lied heißt «Agromnaya Neba», der riesige Himmel, und es ist schon so ein bisschen die Geschichte von Kapustin und Janow, allerdings ist da sehr viel künstlerische Freiheit im Spiel. Also das Lied erzählt die Geschichte dieser beiden Piloten als die von zwei Freunden, die gemeinsam dienten und dann versagte das Triebwerk und sie müssten springen, heißt es da. Aber dann würde das leere Flugzeug auf die Stadt stürzen und da haben wir sie dann tausende Menschen aus dem Leben reißen. Und dann kommt der Höhepunkt, wenn wir auch sterben, wenn wir auch sterben, wenn wir auch sterben, wir retten die Stadt.
Стрела самолета рванула с небес и вздрогнула от взрыва березовый лес.
Die sind aus über 4000 Metern abgestürzt, ohne Triebwerke, mit einem Düsenjäger. Die sind relativ schmal, die segeln eigentlich nicht. Und die ganze Geschichte wird eigentlich so erzählt, als wären sie quasi noch in einem horizontalen Flug fast gewesen, hätten diese Brücke über den Stößensee gesehen und wären da gerade noch so rübergeflogen. Aber die sind, wenn man auch die O-Töne der Augenzeugen von 1966 sich anhört, dann sind die relativ steil von oben runtergefallen. Und ich bezweifle mal, oder ich bin da auch vorsichtig, ich möchte ja auch niemanden verletzen, aber da könnte auch eine ganze Menge Glück und Zufall im Spiel gewesen sein, dass sie diesen doch recht kleinen Stößensee getroffen haben.
Ja, und das ist der Kern der Geschichte eigentlich und da sind wir bei den unterschiedlichen Sichtweisen. Es sind eben offene Fragen, finden wir als Journalisten. Und in Russland wird diese Geschichte aber ohne Fragezeichen erzählt. Man geht davon aus, dass das tatsächlich Helden waren, die eindeutig und bewusst das Flugzeug in den See gelenkt haben. Und es ist interessant, wenn genau das aufeinanderprallt, wenn Russinnen mit ihrer Vorstellung von dieser Geschichte auf Deutsche treffen. Und das ist passiert.
Смотрит на них.
Ich bin jetzt hier am S-Bahnhof Gesundbrunnen und ich warte auf eine Frau aus Moskau. Die hat mich gestern Abend angerufen. Sie ist offenbar sehr spontan. Sie ist mit ihrer Tochter nach Berlin gekommen und sie ist eine Verwandte von Juri Janow, dem Co-Piloten, der damals mit abgestürzt ist, 1966 in den Stößensee. Und zwar wollen sie eigentlich, haben sie mir gesagt, ein Museum in Berlin besichtigen. Ein Museum für Kapustin und Janow. Und sie waren erstaunt zu hören, dass es so ein Museum nicht gibt. Jetzt fahren wir zusammen nach Eberswalde. Dort waren die beiden Piloten stationiert und dort gibt es zumindest einen Gedenkstein für die beiden. Dieser Gedenkstein wird von der ehemaligen Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft gepflegt. Und diese Gesellschaft, die möchte Verutjoschina am liebsten auch besuchen, nach Möglichkeit.
Genau.
Svetlana Veretjochina wartet in einem Schnellrestaurant mit einem Kaffee. Ich erkenne die beiden an einem Bund roter Nelken.
Dobre utra. Это не мы с вами, да?
Да.
Здравствуйте, я Gesine.
Аня.
Аня.
А я Светлана.
Светлана, очень приятно.
Sie hat ihre erwachsene Tochter Anja dabei. Im Zug erzählt mir Svetlana Veretjochina ihre Geschichte. Ihr Mann ist ein Cousin des verunglückten Co-Piloten. Das hat sie vor einigen Jahren erfahren. Da fand sie einen Brief aus Eberswalde an die Familie ihres Mannes. Der Absender, ein Waldemar Hickel, suchte Kontakt. Er hatte Fragen zur Person Juri Janow. Offenbar hatte niemand auf den Brief aus Deutschland reagiert. Und das möchte Svetlana Veretjochina nun nachholen. Extra deshalb ist sie spontan nach Berlin gekommen.
Ich möchte mich bei den Deutschen dafür bedanken, dass sie die Heldentat der sowjetischen Piloten über all die Jahre nicht vergessen haben. Ich möchte vor Ort gedenken. Und ich möchte, dass unsere Verbindungen auch zwischen den künftigen Generationen nicht verloren gehen. Deshalb habe ich meine Tochter mitgebracht.
Nächster Halt, Eberswalde, Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort.
Eberswalde. Hier in der Nähe, in Fino, war der sowjetische Militärflughafen. Der Friedhof der sowjetischen Armee ist nur wenige hundert Meter vom Bahnhof entfernt.
Der Garnisonsfriedhof von Eberswalde, das ist ein relativ kleines, schmuckloses Areal, ummauert, Rasen, einige Bäume, einige Grabplatten. Und ganz hinten sehe ich einen schwarzen Obelisk und den steuern die beiden Frauen jetzt an.
Der Obelisk ist den Gefallenen des Zweiten Weltkriegs gewidmet. Erst dann entdecken wir die Gedenkplatte für die beiden Piloten mit zwei Fotos und den Namen.
Ju.N. Janow. Janow
Kapustin.
Direkt gegenüber vom Friedhof wohnt Waldemar Hickel, der vor Jahren den Brief schrieb. Er leitet die Eberswalder Regionalgruppe der Brandenburgischen Freundschaftsgesellschaft, einer Nachfolgeorganisation der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Hickel, Jahrgang 1935, hat den Gedenkstein für die beiden Piloten angelegt. Wir haben ihn aus dem Zug nach Eberswalde angerufen. Bis dahin wusste er nichts von dem Besuch aus Moskau.
So, kommen Sie rein, bitte.
Im Wohnzimmer ist es eng. Hickels Frau Marianne schiebt Stühle zurecht. Beide haben zu DDR-Zeiten als Schlosser gearbeitet.
Ich habe eine Frage gekriegt. Habt ihr von Juri ein Farbfoto?
Цветной фотографии нет, в то время у нас не практиковалось, но мы сделаем. Сейчас есть такая возможность.
Bisher, also damals war das nicht üblich in der Sowjetunion. Sie hatten das nicht, aber sie können es natürlich kolorieren lassen.
Ach so.
Auf einem Tisch an der Wand steht ein Computer.
Da muss ich mir dann einen Übersetzer suchen.
Hickel bastelt an einem Online-Museum über Kapustin und Janow, trägt zusammen, was er bekommen kann. Fotos, Briefe, Dokumente. Es ist sein Hobby. Über Kapustin weiß er mehr als über Janow. Er ist auch in Kontakt mit Kapustins Witwe in Rostov am Don. Ein großes Farbfoto von Janow ist sein dringendster Wunsch.
Das sieht ja herrlich aus. Bloß wenn man das vom kleinen Bild so groß zottelt, wird es immer Käse.
Svetlana Veretjochinas Wangen sind rot vor Aufregung.
Lange dauert es manchmal.
Sie holt eine Tüte mit Zeitungsartikeln und Fotos hervor und breitet sie auf dem Wohnzimmertisch aus. Nun liegen auch schon ein Wandteller mit einer russisch-orthodoxen Kirche und eine Tüte russischer Kräutertee auf dem Tisch. Gastgeschenke.
Ich darf, der Arzt hat mir verboten, Süßigkeiten.
Marianne Hickel ist auch aufgeregt.
Aus so einer Plastiktüte, die Kekse. Wollt ihr mal was kosten?
Ja, hol doch mal.
Ja.
Aber
sie holt eine Tüte russisches Konfekt aus dem Schrank.
Danke, danke.
Dann rutschen alle auf dem cremefarbenen Sofa für ein Gruppenfoto zusammen.
Ja.
Wussten Sie das auch schon zu DDR-Zeiten?
Nein, leider nicht. Ich bin schon zwar länger hier, ja, also ich möchte sagen, nur 50 sind wir hier in Eberswalde, jedenfalls ich. Ja, war mir auch kein Begriff irgendwie. Das weiß ich nicht, warum, wieso.
Auch in der DDR blieb den sowjetischen Piloten der Ruhm als Helden verwehrt. Erst 40 Jahre später, 2006, reifte in Eberswalde die Idee, an Kapustin und Janow zu erinnern. Ein Bekannter wies Hickel darauf hin.
Heidemann sagte, wäre das nie was für uns? Und naja, erst war ich nicht ganz, aber dann haben wir uns überlegt, das wird eine gute Sache.
Seitdem legt eine kleine Gruppe meist älterer Menschen jedes Jahr Blumen an der Gedenktafel auf dem Garnisonsfriedhof in Eberswalde nieder. Immer im April zum Jahrestag des Absturzes. Die Freundschaftsgesellschaft ist dabei, sowie Politiker der Linken und Vertreter der russischen Botschaft.
Aber ich möchte auch sagen, diese Tafel, die dort in Schlössensee, die ist ja nun nicht gleich danach oder ein paar Jahre später.
Svetlana Veretjochina und ihre Tochter hören zu, verstehen aber kein Deutsch. Hickel ist ganz in seinem Element. Er spricht weiter über die beiden Piloten.
Wenn das von den beiden nicht so arrangiert worden wäre, dass sie ihr Leben eingesetzt hätten und über die Häuser drüber weggemacht in Schlössensee hinein, gäbe es Ostern 66 eine ganz schöne Katastrophe und ganz schöne Tote. Nicht? Und dass man das nicht irgendwie dort ein bisschen am Leben erhält, welche Tat und was dort dahinter steckt, das verstehe ich auch nicht. Das Interesse auch der Westberliner in der Richtung ist, möchte ich sagen, gleich null.
Aber das verschweigt er den Gästen aus Russland.
Svetlana Veretjochina und ihre Tochter Anja, die waren jetzt ja ganz spontan, wie wir eben gehört haben, bei Familie Hickel in Eberswalde. Aber es lief ja vielleicht nicht ganz so, wie sie erwartet hatten. Waren die Frauen enttäuscht von diesem Besuch?
Wenn ja, dann haben sie sich das nicht anmerken lassen. Sie hatten sicher was anderes erwartet. Für jemanden, der in der Sowjetunion groß geworden ist, klingt deutsch-sowjetische Freundschaft oder auch Freundschaftsgesellschaft natürlich nach etwas Großem. Da erwartet man ein offizielles Büro und Wimpel auf dem Tisch und dergleichen mehr. Insofern war das zwar sehr herzlich, aber ein anderes Treffen, als die beiden sich vorgestellt haben. Sie haben sich dann später aus Moskau nochmal bei mir gemeldet. Sie wollten dann gerne den Gedenkstein in Eberswalde auf eigene Kosten aufarbeiten lassen und fragten, wie das geht. Daraus ist jetzt erstmal wegen der Pandemie nichts mehr geworden.
Es gab ja bis jetzt zwei Sendungen zum Thema Stößensee im Deutschlandfunk und immer wieder haben sich Hörerinnen und Hörer gemeldet. Gab es auch solche, die ebenfalls aktiv werden wollten oder vielleicht auch was spenden wollten, neben den erwähnten Frauen aus Russland?
Ja, es haben sich mehrere Hörer gemeldet, die für so ein Denkmal spenden wollten. Und einer von denen war Friedemann Gillert aus Eberswalde. Auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz wuchern Birken. Die Start- und Landebahn ist verwaist. Die Tore der überwachsenen Hangars stehen weit offen. Vor einigen sind alte Flugzeuge geparkt. Eine Iljuschin, eine Tupolev der DDR-Fluglinie Interflug, eine Antonov, mehrere sowjetische Düsenjäger vom Typ MiG und eine Yak. Von hier sind Boris Kapustin und Juri Janow am 6. April 1966 gestartet. Heute ist in Fino, das inzwischen zu Eberswalde gehört, ein Luftfahrtmuseum untergebracht. Ein kleiner Gedenkstein erinnert an die beiden Männer. Im Gedenken an alle Opfer des Kalten Krieges steht darauf. Friedemann Gillert ist, obwohl er fast sein ganzes Leben in Eberswalde verbracht hat, zum ersten Mal hier. Wir haben den Treffpunkt vorgeschlagen, nachdem er uns nach der letzten Sendung angerufen hatte.
Und da habe ich gedacht, das ist doch eine Möglichkeit, etwas zu tun. Im Sinne der Freundschaft zwischen zwei Völkern, die beide auseinander driften. Die wichtigsten beiden Länder in Europa entwickeln sich so auseinander, wie es nicht gut ist für uns alle. Und da kann ich nichts gegen machen. Und das hat mich bedrückt. Und dann habe ich hier gesehen, es waren zwei Finor, also jetzt Eberswalder. Da habe ich einen Bezug zu und hier könnte ich was machen. Ein ganz kleines bisschen. Dass deutsche Menschen über diese beiden russischen Menschen positiv denken und dass dann russische Menschen, unabhängig von was die Regierung macht, was in Moskau passiert, hören, dass in Deutschland positiv über Russen gedacht wird und nicht nur negativ. Dann fiel mir ein, Mensch, die wollten ein Denkmal, wir könnten doch eine Sammlung machen.
Gillert hat sogar eine Stiftung in Eberswalde gefunden, über die die Spendensammlung laufen könnte. Aber er ist ein bisschen zu spät mit seiner Idee, denn inzwischen haben russische Stellen Geld für das Pilotendenkmal in Rostow am Don bewilligt. Die kriminelle russländische militärhistorische Gesellschaft wird die Kosten von rund 250.000 Euro tragen. Das Denkmal für Kapustin und Janow wird kommen. Gillard will die Tat der beiden aber auf jeden Fall in Deutschland bekannter machen und denkt jetzt über Alternativen nach. Friedemann Gillard geht in eine Baracke. Über der Tür ein Schild in kyrillischer Schrift. Museum der Westgruppe.
Ja, es war eine freie Entscheidung dieser beiden Männer. Deswegen sind sie ja auch so zu ehren. Jeder ein Kind hinterlassen und junge Frauen.
Nachdenklich geht er durch die Ausstellung, betrachtet Modellflugzeuge, Turbinen und Schleudersitze mit Schaufensterpuppen in Pilotenmontur, Waffen, Orden und Landkarten. Gillard ist Pazifist. In der DDR verweigerte er den Armeedienst. Nach der Wende vertrieb er Medizintechnik. Er hat seine Nichte mitgebracht. Judith Heimann ist Anfang 40 und arbeitet in einer Apotheke.
Faszinierend und ein bisschen geschockt bin ich. Also fasziniert von der Technik und geschockt von dem Zweck der Technik. Das finde ich gruselig, dass das so dicht bei uns war. Diese ganzen kriegerischen Sachen.
Nach dem Museumsbesuch fahren wir mit den beiden in Gillards Kleingarten. Er liegt am anderen Ende von Eberswalde, ganz in der Nähe des städtischen Friedhofs und einer ehemaligen großen sowjetischen Kaserne.
Da sind oft die Soldaten heimlich, die nicht raus durften, die einfachen Soldaten, rausgegangen und haben uns Kindern Geld gegeben, deutsches Geld, damit wir ihnen Schnaps kaufen sollten. Und als unsere Mutter das hörte, hat sie natürlich geschimpft, die sollen nicht so viel saufen, machen nur Unfug. Ja, und sie haben ja auch, weil sie 3 Jahre lang von ihren Freundinnen oder Ehefrauen getrennt waren, auch Frauen vergewaltigt. War auch so eine Ärgernis. Unser Friedhof war mal der 10 schönste Waldfriedhof von Deutschland. Und die Friedhofsgärtnerei hat in der DDR-Zeit immer einen Hektar nach der anderen alles abgeholzt. Und als ich mich dann beschwerte, warum das so ist, machen, da haben sie gesagt, naja, wir müssen eine Übersicht behalten, damit nicht solche Sachen passieren.
Judith Heimann hat nur wenige Erinnerungen an die Rotarmisten während der DDR-Zeit.
Wir hatten keinen Kontakt mit uns. Also ich weiß, dass wir mal als in der DDR noch gezwungen wurden, da muss man ja einmal im Jahr, haben wir sie besucht und haben dann zusammen gefeiert und haben Lieder gesungen und Geschenke gemacht. Und das weiß ich noch, mit so einem großen russischen Bussen, weil ich nie fahren, war mal viel Show, muss man so sagen. Wir konnten uns gar nicht unterhalten. Da ein bisschen leid haben sie mir schon getan. Mit großen, wunderschönen Schleifen, die Mäuse. War niedlich. Aber das war unser Zwangskontakt. Sonst hat man nichts.
Später hat sie ein wenig Russisch gelernt. Jetzt an die beiden sowjetischen Piloten zu erinnern, findet sie gut.
Jedes Leben ist wichtig. Wenn die wirklich so viele Menschen gerettet haben, dann kann man das durchaus immer wieder erzählen.
Gillard nickt. Anastasia Moiseeva, die Patriotin aus Rostow am Don, hat ihn sogar gebeten, eine von ihr vorbereitete Umfrage zur Bekanntheit Kapustins und Janows in Eberswalde durchzuführen. Sie hat die Fragen und einen Begleittext geschickt. Gillard und Moiseeva kommunizieren mit Hilfe elektronischer Übersetzungsprogramme.
Ich habe beim Übersetzen versucht, dieses aus meiner Sicht zu häufige Verwenden des Wortes Heldentat, Heldentum, Held und so ein bisschen zu umschreiben, weil es für deutsche Ohren abstoßend ist, diese Heldenverehrung.
Mehr noch treibt Gillard um, wie Boris Kapustins Witwe auf die Ergebnisse der Umfrage reagieren wird. Sie glaubt ja, dass jeder in Deutschland vom Absturz ihres Mannes gehört hat.
Dann wird rauskommen, dass kein Mensch die kennt. Es sei denn, wir haben kurz vorher mit denen gesprochen. Oder ist es so einer von der ehemaligen deutsch-sowjetischen Freundschaft, von der Freundschaftsgesellschaft. Und es ist doch traurig, ob was da rauskommt, wieder gut in meinem Sinne ist. Dass diese Völkerverständigung hinkommt, das ist noch die Frage. Deswegen würde ich ganz gerne eine Umfrage ein bisschen moderieren und steuern. Sehr traurig wäre, wenn Frau Kapustina noch traurig wäre. Sie hat ja den Verlust erlebt und wenn sie dann noch mitkriegen sollte, dass Deutschland das nicht mehr bekannt ist oder dass sie undankbar sind oder so, dann wäre das für mich traurig.
Es sind also Menschen wie Friedemann Gillard, die sich jetzt zumindest auf deutscher Seite für die Völkerverständigung einsetzen und dafür, dass dieses Unglück nicht in Vergessenheit gerät. Wie kommt das denn auf der russischen Seite an?
Na, das wird gerne von offiziellen Stellen aufgegriffen und dann für eine gewisse Sowjetnostalgie auch instrumentalisiert, die in den letzten Jahren gepflegt wird. Also in Russland hat die Kreml-nahe russländische militärhistorische Gesellschaft die Piloten für sich entdeckt und hat jetzt 250.000 Euro für ein Denkmal auf den Tisch gelegt. Und das Problem dabei ist, dass das natürlich eine komplette Schwarz-Weiß-Sicht ist. Da wird der edle sowjetische Soldat beschworen und für Zwischentöne ist da überhaupt kein Platz mehr.
Man hört ja immer wieder unterschiedliche Darstellungen darüber, auch in Deutschland, wie gern gesehen die Sowjetarmee in der DDR war, welche Aufgabe sie hatte. Unsere Gesprächspartner, auch die deutschen Gesprächspartner, auch in Eberswalde, haben ganz klar von Besatzern gesprochen. Das ist natürlich ein Terminus, der heute in Russland nicht gern in den Mund genommen wird. Und bei der Grundsteinlegung für dieses Denkmal in Rostow am Don im September vergangenen Jahres, da klang das dann natürlich auch in den offiziellen Reden mit durch.
Mitte September 2021 ist es heiß in Rostow am Don. Im Park der Freundschaft nahe der Kapustinstraße sind Kinder in blauen Uniformen mit Schulterklappen und Baretten angetreten. Sie schwitzen in der Sonne. Die Kleinsten sind im Grundschulalter. Sie gehören zur Jun Armia, einer militärischen Kinder- und Jugendorganisation mit rund 800.000 Mitgliedern in ganz Russland. Das Verteidigungsministerium hat sie 2016 ins Leben gerufen. Auch ein paar erwachsene Soldaten stehen stramm. Wladimir Medinsky hat sein Jackett ausgezogen. In Hemd und Krawatte tritt der Berater des russischen Präsidenten und Vorsitzende der russländischen militärhistorischen Gesellschaft an ein Mikrofon.
Beide Piloten hätten sich einfach mit dem Schleudersitz retten können. Sie hatten den Befehl von der Bodenstation, aber sie begreifen, dass das Flugzeug auf Wohnviertel in West-Berlin stürzt. Und sie denken nicht an sich, sie denken an die friedlichen Bewohner, die umkommen werden. Und sie lenken das Flugzeug in einen See.
Wir bekommen ein Denkmal für den wunderbaren russischen Soldaten, der nicht tötete, sondern rettete, wird die staatliche Nachrichtenagentur TASS Medinsky später zitieren. Wassili Golubjew, der Gouverneur des Gebietes, spricht ganz ähnlich.
Beide haben gezeigt, was russische Geisteshaltung ist, was russischer Charakter ist. Wir ehren heute unsere großen russischen Menschen.
Natürlich ist auch Galina Kapustina gekommen. Die Fernsehreporter scharen sich um die Pilotenwitwe.
Ich bin überglücklich. 55 Jahre lang gab es nicht ein einziges Denkmal in Russland und Rostow. Dass dieses Denkmal kommt, ist das Verdienst von Studenten. Als ich vor 6 Jahren vor Studenten aufgetreten bin und gesagt habe, dass es in Deutschland 9 Denkmäler gibt und in Russland nicht ein einziges, haben sie gesagt, es wird.
Der Gouverneur, der Bürgermeister und der Präsidentenberater enthüllen gemeinsam mit Galina Kapustina einen großen Feldstein. Der ist mit einer Tafel versehen, darauf die Namen Kapustin und Janow. Das Denkmal für die beiden Piloten soll voraussichtlich noch 2022 eingeweiht werden. Welcher Entwurf umgesetzt wird, ob der des jungen Moskauer Bildhauers Andrei Karabzow oder ein anderer, steht am Tag der Grundsteinlegung noch nicht fest.
Ruhmlose Helden, ein Flugzeugabsturz und die Tücken deutsch-russischer Verständigung. Gesichter Europas mit Reportagen von Gesine Dornblüt und Thomas Franke. Ton und Technik, Lukas Fehling. Regie, Simonetta Dibbern. Redaktion, Frederik Rother.
Musik.